Klaus, wie entstand eigentlich die Redewendung, dass man seinen Job an den Nagel hängt?
Mangels Kleiderschränke, vermute ich mal.
Ach so, weil vieles eben nur mit einem Nagel in die Wand und dann drangehängt wurde?
Genau, zum Beispiel die Arbeitskluft am Feierabend.
Verstehe. Arbeitskleidung steht für den Job und der endet dann eben am Nagel.
Über diese Situation reden wir heute. Aber jedem Arbeitsende wohnt immer auch ein Anfang inne.
Der Rentenbeginn. Wie sich Ende und Anfang optimieren lassen, darüber reden wir heute mit dem Vizepräsident des Bundesverbandes der Rentenberater.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind Sprecher des DIA.
Fabian, es gab zur vorletzten Ausgabe Kritik.
Ja, da ging es unter anderem um unsere Haltung zum Bitcoin.
Ja, und Sebastian teilt diese Meinung nicht. Er schreibt: Ich höre Ihren Podcast gern aufgrund der Informationen, Hinweise und Tipps. Aber was ich in der letzten Folge zu Bitcoin vernehmen musste, veranlasste mich, diese Nachricht zu senden. Ich empfehle Ihnen dringend, sich seriös und tiefer mit dem Konzept und Gedanken hinter Bitcoin auseinanderzusetzen, anstatt das Marketinggeschwätz der Finanzbranche nachzuplappern.
Oh, harte Worte. Klaus, du hast damals gesagt, dass du das werthaltige Fundament bei Bitcoin vermisst.
Das sehe ich heute immer noch so. Aber solch eine individuelle Anlageentscheidung gilt ja nicht nur für die Kryptowährungen. Ich habe vor Jahren auch keine Aktien am neuen Markt gekauft, weil viele nur eine vage Geschäftsidee, aber keine Gewinne hatten.
Ja, und ich habe auf die miese Umweltbilanz des Bitcoins hingewiesen und darüber kann man ja schließlich nicht hinwegsehen.
Soweit so richtig. Dennoch nehmen wir uns den Hinweis von Sebastian zu Herzen und beschäftigen uns bald ausgiebig mit Kryptowährungen.
Das machen wir in einer unserer nächsten Ausgaben, vielleicht mit einem Podcaster, der sich mit Bitcoin und Co. beschäftigt.
Wenn Sie Fragen zu Kryptowährungen haben, dann schreiben Sie uns info@dia-vorsorge.de. Wir stellen Ihre Fragen dann den Experten im Interview.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, wie hoch ist bei dir die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden?
In Prozent ausgedrückt? Keine Ahnung. Kennst du denn eine genaue Zahl?
4%. Mit dem Risiko lässt sich leben.
Wie kommst du denn jetzt auf diese exakte Zahl?
Na, ich habe einige Angaben zum Alter, Beruf, Lebenswandel und familiären Verhältnissen in unseren BU-Schätzer eingegeben. Ergebnis: die genannten 4%.
Lässt sich das wirklich so genau ausrechnen, werden sich jetzt sicherlich viele fragen und vor allem auch
ich. Es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, die auf Studien und der Auswertung vieler BU-Fälle beruht. So wie Mathematiker bei den Versicherern das BU-Risiko kalkulieren, so rechnet unser BU-Schätzer.
Ja, die Wirtschaftsmathematiker. Sie haben für alles eine Formel und hoffentlich gute Grundlagen dahinter. Aber warum machst du jetzt heute auf dieses Online-Tool von uns aufmerksam?
Weil wir kürzlich die Berechnungsgrundlagen des Tools überarbeitet haben.
Und gab es dafür einen guten Grund oder Anlass?
Ja, die Risiken haben sich mit der Zeit verändert. Unter anderem für Frauen unter 40. Sie besitzen ein über 30% erhöhtes BU-Risiko als noch vor 20 Jahren.
Oh, das ist eine deutliche Veränderung. Kann man die erklären?
Sicher. Unter anderem treten in dieser Personengruppe mittlerweile erheblich mehr Fälle von psychischen Erkrankungen auf.
Die Arbeitsverdichtung, die Digitalisierung, alles dreht sich schneller. Die Psyche spielt dann eben auch mit rein. Vielleicht sollte ich den Rechner auch mal ausprobieren.
Ich wette, du schneidest schlechter dabei ab als ich.
Wegen der Psyche? Also bitte.
Nein, allein schon wegen deines geringen Alters. Ich habe halt schon mehr Jahre ohne BU-Erkrankung hinter mir. Das drückt die Wahrscheinlichkeit.
Naja, okay. Dann lasse ich dir das nochmal durchgehen. Wenn Sie auch einen genauen Wert erfahren wollen, dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei. Die Adresse sollte bekannt sein: dia-vorsorge.de.
Und wenn Ihre Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, hoch ist, dann lohnt es sich, noch einmal in unseren letzten Podcast reinzuhören. In dem haben wir uns mit der Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit beschäftigt.
Aber nun zu unserem heutigen Thema.
Wir sprechen mit Andreas Irion. Er ist gerichtlich zugelassener Rentenberater mit dem besonderen Blick für Geringverdiener. Und weil ihn das eben nicht allein ausfüllt, hat er noch den Posten des Vizepräsidenten des Bundesverbandes der Rentenberater übernommen.
Also genau der richtige Mann, finden wir, um sich über den Wechsel aus dem Arbeitsleben in den Ruhestand zu unterhalten.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Irion.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Irion. Ja, raus aus dem Bürostuhl, rein in den Liegestuhl, ab in die Sonne, sofort beginnt der Ruhestand. So suggeriert uns die Werbung zumindest den Weg in die Rentenzeit. Aber deckt sich das denn mit Ihren Erfahrungen?
Das deckt sich im Prinzip mit der Vorstellung, die viele, die vor dem Renteneintritt stehen, vom Rentenalter haben. In der Praxis sieht das natürlich dann anders aus. Der Liegestuhl wird schnell ersetzt durch das Sprichwort, ein Rentner hat ja nie Zeit.
Welche Fragen oder Probleme treten in Ihren Beratungen denn besonders häufig auf?
Derzeit vor allem die Frage, ob und wie sich Rentenabschläge ausgleichen lassen oder ob zusätzliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung sich lohnen, weil sie entweder die Rente, die spätere Rente erhöhen oder aber entsprechend ermöglichen, früher ohne Abschläge in Rente zu gehen.
Die heutige Ausgabe unseres Podcasts, die trägt den Titel Die Rentenfrage, früher oder später. Tatsächlich waren wir uns mit dem Titel nicht ganz einig. Man spürt da ja schon eine gewisse Unwucht. Vermutlich wollen viel mehr Bürger früher in Rente gehen als später. Ist das richtig? Und helfen Sie als Rentenberater in solchen Fällen?
Ja, das ist genau die Fragestellung, vor der wir stehen und bei der wir unterstützen. Am besten können wir Rentenberaterinnen und Rentenberater den Menschen dann helfen, wenn sie schon einige Jahre vor dem exakten Renteneintritt zu uns kommen. Szenarisch lässt sich das beispielsweise festmachen an jemanden, der Anfang 50 ist, natürlich noch nicht genau weiß, wann er in Rente gehen möchte. Und wenn der schon beispielsweise anfängt, sich was anzusparen oder zu überlegen, wie kann ich Rentenabschläge ausgleichen, dann erleichtert das den späteren Ruhestandseintritt. Denn angenommen, der möchte dann, wenn er die 45 Berufsjahre noch nicht ganz voll hat, doch schon etwas eher in Rente gehen, dann ist es praktisch, wenn er da schon Anfang 50 überlegt hat, was er da machen kann.
Sie haben gerade den vorzeitigen Renteneintritt angesprochen. In Deutschland regelt ja das Gesetz das Rentenalter. Wenn es mich jetzt überkommen sollte und ich schon vor dem 66. Lebensjahr die Rente in Anspruch nehmen möchte, geht denn das ohne weiteres? Was muss ich da tun?
Ja, also unsere Gesetze geben das schon her. Wenn der Arbeitgeber mitspielt und die Gesundheit, dann können die Beschäftigten also das heute schon sehr flexibel handhaben. Wer genügend Beitragsjahre zusammen hat, der kann bis zu 4 Jahre vor dem Regelrentenalter mit Abschlägen in Rente gehen. Umgekehrt geht das aber auch, dass man beliebig später in Rente geht. Und zu den Zu- oder Abschlägen kommt dann noch hinzu, dass die Zahl der Beitragsjahre für die Rente entsprechend höher oder niedriger ist.
Also will ich früher in Rente, dann muss ich mit Abschlägen leben. Aber ich kann das ja durch zusätzliche Einzahlungen in die Rentenkasse abfedern.
Genau.
Sind das Zahlungen, die ich jederzeit leisten kann? Und wie hoch dürfen die sein?
Ja, also das ist so, dass wenn Sie bis zum Renteneintritt auf 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten kommen, dann können Sie solche Abschläge ausgleichen durch Sonderzahlungen. Das geht, wenn Sie mindestens 50 sind. Gucken wir zunächst mal, wie groß der Abschlag ist. Der ist 0,3 Prozentpunkte pro Monat vorzeitigem Renteneintritt. Jetzt nehmen wir mal an, jemand möchte das Maximum ausschöpfen, also 4 Jahre früher in Rente gehen. Dann sind das 4 Jahre, 48 Monate, also mal 0,3 Prozentpunkte. Das macht einen Abschlag von 14,4%. Das ist also ungefähr 1/7 der Rente. Und das kann man ausgleichen. Die Rentenversicherung rechnet dazu, bis zu dem Moment, wo Sie dann vorzeitig in Rente gehen, wie viele Rentenpunkte hätten Sie da zusammen? Nehmen wir mal an, jemand hätte angefangen, nach dem Studium zu arbeiten, ist vielleicht 27, wenn er anfängt, Geld zu verdienen und dann Beiträge zur Rentenversicherung verbeitragt werden. Und der möchte jetzt mit 63 später in Rente. Dann hat er also von 27 bis 63 36 Jahre. Die Rentenversicherung weiß, was er schon zusammenbekommen hat an Rentenpunkten. Und die Rentenpunkte bis zum 63. Lebensjahr, die noch fehlen, die rechnet sie hoch auf Basis des aktuellen Gehalts. Und kommt dann auf die Rentenpunkte, die zum 63. Geburtstag zur Verfügung stünden. In unserem Beispielfall lassen wir mal die Person im Schnitt 1,5% Rentenpunkte pro Jahr verdienen. Das ist derzeit ein Einkommen von etwa 62.700 Euro. Dann kommt der oder diejenige also nach den 36 Jahren mal 1,5 auf 54 Rentenpunkte. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, die Rentenversicherung rechnet mit 14,4% Abschlägen bei 4 Jahren. 14,4% bzw. 1/7 von den 54 Rentenpunkten müsste man dann ausgleichen. Und die Rentenpunkte, die man ausgleicht, würden ja, weil man eher in Rente geht, wieder mit 1/7 Abschlag belegt, sodass unterm Strich, wenn man das rechnet, 1/6 der Rentenpunkte ausgeglichen werden müssen. Deswegen ist die Zahl von 54 auch didaktisch ganz gut. Das kann man nämlich schön durch 6 teilen. Kommen 9 Rentenpunkte raus Und derzeit kostet der Ausgleich eines Rentenpunkts in diesem Jahr 2022 7.236 Euro. Rechnet man 7.236 mal 9, kommt dann auf, wenn ich jetzt richtig rechne, ungefähr 65.000 Euro Ausgleichspreis.
Boah, das ist eine ganz schöne Rechnung. Ich würde sagen, die packen wir vielleicht, wenn Sie uns die schriftlich zur Verfügung stellen, noch mal zum Nachlesen in die Shownotes.
Gerne.
Aber jetzt erstmal die Frage, ganz schön viel Geld. Zahle ich das dann auf einmal oder kann ich da Ratenzahlungen machen, monatlich?
Also das geht, Sie können das monatlich zahlen oder auch einmal oder auf mehrere Jahre mit Einmalzahlungen verteilen. Im Prinzip ist das eine Abwägung, denn in diesem Jahr kostet es nur 7.236 Euro pro Rentenpunkt und im nächsten Jahr, das haben wir vom Bundesverband der Rentenberater jüngst ausgerechnet, dürfte es etwa 11,5% teurer sein. Das liegt daran, dass in diesem Jahr der Wert, den man für einen Rentenpunkt bezahlt, mit Rabatt ist. Dadurch, dass in den Corona-Jahren das Gehalt weniger gestiegen ist und die Berechnungsweise der Rentenpunkte etwas hinterherhängt, bezahlt man in diesem Jahr ungefähr 7,5% weniger, als eigentlich die Rentenpunkte wert sind. Und mit der Rentensteigerung, mit dem Preis, der dann im nächsten Jahr ansteigt, kommt man halt auf diese 11,5% im Vergleich zum nächsten Jahr. Sodass es also eigentlich gut ist, alles in diesem Jahr zu bezahlen. Andererseits ist es so, dass es dafür steuerliche Freibeträge gibt bis zu einer gewissen Höchstgrenze. Und alles, was über der Höchstgrenze ist, kann man eben nicht mehr von seiner Steuer absetzen, sodass es wiederum gut ist, das so zu verteilen, dass man die Freibeträge möglichst ausschöpft. Und wegen dieser Abwägung gehen eben auch viele Menschen zum Rentenberater, zur Rentenberaterin, um da das Optimum rauszuholen.
Ja, ich fürchte, da muss man sich auch beraten lassen bei der komplizierten Rechnung. Aber fassen wir mal so kurz zusammen. Wer das Geld momentan hat und vor allem gar nicht weiß, wie er es sinnvoll anlegen soll, der sollte eher, wenn er über 50 ist, jetzt zuzahlen. Denn er kriegt einen Rabatt und er hat eine 7% Inflation, die gegen ihn läuft und das Geld nur rumliegt. Wer das Geld nicht hat, der kann es aufteilen in kleinen Schritten und besser den steuerlichen Aspekt nutzen. Aber sagen Sie uns doch mal, wird denn von dieser Möglichkeit auch in der Realität oft Gebrauch gemacht oder ist das eher Theorie?
Gestatten Sie mir zunächst noch eine Hinzufügung zu der guten Zusammenfassung, die Sie gegeben haben. Was dafür spricht, ist auch möglichst jetzt zu bezahlen, ist, dass dadurch auch die mögliche Erwerbsminderungsrente erhöht wird. Das heißt, Erwerbsminderung ist ja ein Risiko, was Sie auch gerade durch Ihren aktualisierten Erwerbsminderungsrentenrechner nochmal vor Augen geführt haben bei der DIA-Webseite. Und wenn man da das Risiko sieht und sich überlegt, dass man vielleicht dadurch, dass man früher bezahlt, auch eine höhere Erwerbsminderungsrente bekommt, dann ist das ja auch ein schöner Mitnahmeeffekt. Jetzt zu der Frage, wie die Menschen, die das angehen, das aufteilen. Also es hängt im Prinzip davon ab, wie viel Geld bei denen auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto rumliegt und nicht verzinst wird. Also das ist eigentlich der einfachste Indikator. Manche haben da derzeit sehr viel, weil eben die Zinsen bei Null sind und die sagen, ich bin eigentlich froh, wenn ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Andere, die im Prinzip der Rentenversicherung vielleicht etwas stärker misstrauen, die kommen erst gar nicht auf die Idee. Und zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich das.
Eine Frage bleibt dann noch, ab welchem Alter kann ich das machen? Ist das jederzeit möglich? Also kann ich da schon sehr früh anfangen?
Ab 50.
Und was ist in dem Fall, wenn ich mir das dann hinterher doch nochmal anders überlege? Ich habe jetzt die Abschläge ausgeglichen, habe die entsprechenden Beträge eingezahlt. Dann gefällt mir mein Job am Ende vielleicht doch besser, als ich dachte. Und ich bleibe länger im Arbeitsverhältnis als ursprünglich geplant. Was wird dann aus diesen Einzahlungen?
Dann erhöht sich die Rente entsprechend. Also wenn wir zurückkehren zu dem, der 9 Rentenpunkte ausgeglichen hat, wenn der oder diejenige dann doch nicht mit 63 in Rente geht, sondern erst mit 67, dann ist die Rente dann auch entsprechend 1/6 höher.
Wann muss ich mich da entscheiden? Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt, an dem das feststehen muss?
Nein, also Sie haben da die völlige Flexibilität. Sie können sich das offen halten, bis Sie in Rente gehen. Und selbst wenn Sie in Rente sind, können Sie ja dann wieder in Teilrente gehen. Das heißt, die Rente wieder etwas reduzieren. Dadurch erhöht sich dann die Rente später wieder. Also da haben Sie eigentlich bis zum Tod Flexibilität.
Dann drehen wir doch das Szenario jetzt mal um. Also angenommen, ich wäre angestellt beim DIA und will länger bleiben als bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, weil mir der Podcast hier so viel Spaß macht. Sagen wir, ich arbeite 2 bis 3 Jahre länger, als ich müsste. Was passiert dann? Wie wirkt sich das für meine Rente aus?
Ja, das ist natürlich auch wieder eine Wette auf das eigene Leben. Dann erhöht sich die Rente für jeden Monat, den Sie später in Rente gehen, um 0,5%. Machen wir auch da wieder ein Beispiel. Sie überlegen sich noch 2 Jahre länger zu arbeiten, ohne dass Sie die Rente beziehen. Dann wären das 24 Monate mal 0,5, sind also 12%. Und das kann man ja dann ganz gut ausrechnen. Wenn man da mal die Rentensteigerung außen vor lässt, dann hätte man diese 12% die man dann zusätzlich an Rente bekommt, die hätten sich amortisiert nach 16 Jahren und 8 Monaten. Wenn man dann noch eine 2-prozentige Rentensteigerung einbezieht, das ist ja das, was vom Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung her zu erwarten wäre im mittleren Szenario, dann hätte man es sogar nach 14 Jahren und 7 Monaten wieder raus. Ich habe jetzt da natürlich mal nachgeguckt im DIA-Lebenserwartungsrechner für 69-jährige Männer, die sich dann vielleicht überlegen, 2 Jahre länger zu arbeiten. Da ist die Lebenserwartung 84 Jahre. Das heißt, für diejenigen hätte sich also dann der 2-jährige Aufschub im Schnitt gelohnt. Für Frauen natürlich erst recht, die leben ja noch länger.
Also alles eine sehr individuelle Frage. Am besten zum Rentenberater und beraten. Und natürlich unsere beiden DIA-Rechner, die angesprochen worden sind, nutzen. Die finden Sie auf unserer Internetseite dia-vorsorge.de. Aber Herr Irion, haben Sie mal Zahlen für uns? Also gehen denn viele Menschen erst nach dem gesetzlichen Rentenalter in Ruhestand oder ist das ein kleiner, vielleicht sogar geradezu elitärer Kreis?
Also nach der letzten Statistik, die ich gesehen habe, waren etwas über 1 Million Beschäftigte 67 Jahre oder älter. Die allermeisten sind aber schon Rentner und verdienen sich noch etwas dazu. Diejenigen, die frisch in Rente gehen und älter als 67 sind, das sind ungefähr 4-5% der Neurentner.
Wir haben jetzt viel über Flexibilisierung des Renteneintrittsalters gesprochen, also früher oder später in Rente gehen. Das ist ein Thema gewesen, was politisch schon hohe Wogen geschlagen hat. Wir hatten mal eine Diskussion, als die Rente mit 63 eingeführt wurde. Da hat die CDU damals nur zähneknirschend zugestimmt und als Ausgleich dafür der SPD die sogenannte Flexi-Rente abgerungen. Vielleicht sagen Sie uns mal, was hat es mit dieser Flexirente auf sich und hat sich durch die Flexirente wirklich was verbessert bei dem Eintritt ins Rentensystem?
Ja, also die Flexirente ermöglicht, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dass man eben auch in Teilrente geht, dass man 90% Rente bekommen kann oder 99%, dass man auch wieder zurückkehren kann und dass man eben Arbeit und Rente kombinieren kann. Die Situation ist aus meiner Sicht besser geworden seit der Flexirente. Was aber auch daran liegt oder liegen kann, dass der Arbeitsmarkt sich gewandelt hat. Denn die Beschäftigten sind ja mehr und mehr am längeren Hebel. Und viele Arbeitgeber möchten gerne, dass ihre Facharbeiterinnen und Facharbeiter länger arbeiten. Die Regelung, dass mit Erreichen der Regelaltersgrenze der Arbeitsvertrag automatisch endet, ist natürlich immer noch der Standard, sodass viele dann trotzdem mit dem Regelrentenalter in die Rente gehen.
Kann es da sein, dass das Arbeitsrecht der Flexibilisierung im Wege steht, weil der Arbeitgeber sagt, nein, in dem Arbeitsvertrag steht, mit Eintritt in das Rentenalter endet das Arbeitsverhältnis, müsste da vielleicht an dieser Stelle noch was gemacht werden?
Aus meiner Sicht kann man das schon mit der bisherigen Regelung, denn die beiden Parteien können ja vereinbaren im Sinne einer Win-Win-Regelung, wenn beide möchten, dass weitergearbeitet wird, dass man auch nach dem Ablaufen des Arbeitsvertrages weiterarbeitet und diesen verlängert. Sei es befristet, sei es unbefristet. Allerdings ist die Mentalität vielleicht etwas, was dem entgegensteht. Da müsste ich jetzt mehr Psychologe sein, dass man sich schon so darauf einstellt, dass man mit 67 oder heutzutage mit 65 und 10 Monaten, ist ja derzeit für den Jahrgang 1956, in Rente geht, dass beide Seiten dann da nicht mehr von dieser Vorstellung wegkommen.
Sie haben ja ein besonderes Augenmerk auf Geringverdiener. Und bei Geringverdienern hilft ja zur Aufbesserung der Altersbezüge oft nur ein Job neben der Rente. Kann hier jeder arbeiten, was ihm in den Sinn kommt?
Ja, also wenn Sie mal das Regelrentenalter erreicht haben, dann können Sie so viel dazu verdienen, wie Sie möchten. Und das wirkt sich nicht auf Ihre Rente aus. Also die Rente wird nicht gekürzt. Wenn Sie das Regelrentenalter noch nicht erreicht haben, dann gibt es da eine Schwelle und die liegt derzeit dank Corona bei 46.060 Euro. Im Rahmen der Corona-Finanzgesetzgebung wurde das vor 2 Jahren entsprechend kräftig erhöht auf diesen Betrag. Vorher lag er bei 6.300 Euro und wenn der Gesetzgeber diese Sonderregelung nicht verlängert, ist er auch im nächsten Kalenderjahr wieder bei 6.300 Euro. Wenn Sie mehr als diese Grenze verdienen, also in diesem Jahr 46.060 Euro, wird das, was Sie darüber hinaus verdienen, reduziert Ihre Rente um 40%.
Einige Arbeitnehmer haben ein sogenanntes Langzeitarbeitskonto. Damit haben sie die Möglichkeit, sich während des Arbeitsverhältnisses ein halbes Jahr oder ein Jahr freistellen zu lassen. Mit diesen Konten kann man aber auch früher in Rente gehen. Wie funktioniert das und worauf muss man da achten?
Ja, also es funktioniert, indem man im Laufe seines Berufslebens das, was man im Monat verdient, zurücklegt. Dann muss der Arbeitgeber dazu eine Rahmenvereinbarung getroffen haben und man vereinbart dann mit dem Arbeitgeber, dass ein Teil nicht in dem Monat, wo man es verdient, versteuert und zur Sozialversicherung verbeitragt wird, sondern zurückgelegt wird und erst später entsprechend verbeitragt und versteuert wird als Gehalt, sodass man damit dann seine Rente vorziehen kann, indem man sich eben solche Arbeitszeitguthaben anspart. Also beispielsweise der Akademiker, der mit 63 in Rente gehen will, der bräuchte dann nicht 4 Jahre ausgleichen, um mit 63 in Rente zu gehen, sondern der könnte auch sagen, bis ich 63 bin, tue ich nur einen Teil meines Gehalts bekommen, den Rest spare ich an und lasse mir das dann von 63 bis 67 auszahlen.
In der Zeit, wo die Auszahlungen erfolgen, das ist vielleicht ganz wichtig für die Zuhörer, bleibt man aber Arbeitnehmer.
Genau, also es ist sozusagen, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau aus Sicht auch des Gesetzgebers, denn die Rentenkassen werden dadurch nicht belastet. Man lebt sozusagen von seinem Wertguthaben, wie der Fachbegriff heißt, und tut in dieser Zeit auch noch weiter Beiträge zur Rente bezahlen.
Haben Sie beim Verband Zahlen oder Informationen, wie oft solche Langzeitarbeitskonten genutzt werden, um den Renteneintritt flexibel zu gestalten?
Ungefähre Zahlen, also seit 2009 das System vereinfacht wurde und vom Gesetzgeber auch nochmal die Absicherung konkretisiert wurde, haben also viele, gerade größere Arbeitgeber, das also angeboten und seitdem sind es also Hunderttausende, die da also anfangen einzuzahlen und solche Wertguthaben aufzubauen.
Mhm. Aber die ursprüngliche Idee mit diesem Konto, die Arbeitsstunden kurz vor der Rente abzusenken, die wurde ja nie so richtig genutzt. Ja, sicherlich auch, weil die Arbeitswelt sich, naja, flapsig formuliert, runter von der Baustelle rein in die virtuelle Welt bewegt. Ist das für die Arbeitgeber in Bezug auf erfahrene Fachkräfte nicht auch ein zusätzliches Problem, auch eins, das sich in den kommenden Jahren verschärft?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also mittlerweile immer stärker, als das damals verbessert wurde, für manche eingeführt wurde, eben ab 2009. Da war die Situation noch eine andere und beide Seiten dachten, na gut, wenn man eher in Ruhestand geht, das passt für uns als Arbeitgeber und passt für uns als Arbeitnehmerin. Denn ältere Arbeitgeber sind oft teurer und so haben beide Seiten gedacht, na, das passt. Mittlerweile ist es aber so, dass man die halten möchte und da gibt es bei den Wertguthaben ein Problem, das ist der sogenannte Störfall. Wenn Sie bis zum Regelrentenalter das, was Sie aufgebaut haben, nicht mehr verbrauchen können, dann muss der Arbeitgeber den sogenannten Störfall ausrufen. Das heißt wirklich so, dann steht auf Ihrer Gehaltsabrechnung Störfall.
Okay.
Und muss das, was nicht mehr als Gehalt ausgezahlt werden kann, als Störfall verbeitragen. Und das wird dann sofort der Sozialversicherung unterworfen und den Steuern. Vor allem ist aber der Begriff abschreckend. Denn kein Arbeitnehmer möchte zum Störfall werden, sodass hier der Gesetzgeber aus unserer Sicht nachbessern sollte und ermöglichen sollte, das Wertguthaben auch nach dem Regelrentenalter zu verwenden. Das ist ja auch auf Linie mit dem, was aus meiner Sicht auch alle Fachpolitiker im Bereich Rente fordern, dass man möglichst lange arbeitet und dann ist sie wieder eine eierlegende Wollmilchsau, diese Wertguthabenvereinbarung. Denn dann wird ja nicht die Rentenkasse herangezogen, sondern jemand, der dann vielleicht wirklich mit 67 in Rente geht und in den ersten paar Jahren noch von seinem Wertguthaben lebt, der kostet die Rentenkasse ja dann erst was mit 68, 69 oder 70, wenn das Wertguthaben halt aufgebraucht ist.
Ich hatte so einen Störfall auch mal. Ich glaube, der Störfall tritt nämlich auch ein, wenn man den Arbeitgeber wechselt und da eben noch ein Wertguthaben aufgebaut hat, weil das muss dann ausgezahlt werden. Ist das richtig?
Das hat sich auch verbessert seit 2009. Seitdem kann man das auch auf die deutsche Rentenversicherung übertragen.
Ah, okay.
Oder eben auf den neuen Arbeitgeber, wenn der das auch anbietet.
Sie hatten gerade von Ihrem Vorschlag gesprochen, dass man das gesetzgeberisch ändern könnte im Vergleich zur jetzigen Situation. Wäre das denn ein schwerwiegender Eingriff oder ist das unter Umständen auch in einer Ampelkoalition leicht zu machen?
Ja, also das ist ganz leicht umzusetzen, denn die bisherige Regelung lässt das aus meiner Sicht eigentlich schon zu. Allerdings ist die Handhabung von Finanzamt und von der Rentenversicherung so, dass die Prüfer sagen, das geht nicht. In dem Maße wäre das also sehr einfach umzusetzen, dass einfach der Gesetzgeber oder vielleicht sogar der Bundesminister, das Ministerium einen Erlass rausgibt und sagt, hier aus unserer Sicht geht das und dann ließe sich das heute schon so handhaben.
Lassen Sie uns mal wieder ein paar Zahlen ins Spiel bringen. Also laut Tabelle ist der Jahrgang 1964 der erste, der bis 67 Jahre arbeiten darf. Also haben die heute 58-Jährigen, die sind 64 geboren, noch runde 10 Jahre vor sich. Währenddessen diskutiert die Politik aber durchaus über ein höheres Renteneintrittsalter. Da gibt's den Vorschlag Rente mit 70. Klingt unübersichtlich und damit nach einem hohen Beratungsbedarf. Freut sie sicher, aber aus ihrem Beratungsalltag gesprochen, ist Arbeiten bis zum 70. Lebensjahr überhaupt machbar?
Das lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also da gibt es natürlich diejenigen, die schon mit Mitte 50 kaum mehr zur Arbeit gehen können und andere, die sind mit Mitte 70 noch so fit, dass sie arbeiten können. Also die Frage, die kann ich gar nicht beantworten.
Dann vielleicht diese Frage. Was würden Sie sich denn wünschen, in welchem Alter die Menschen das erste Mal zu Ihnen kommen, um vielleicht noch bei der Planung helfen zu können?
Also auf jeden Fall macht Sinn Anfang 50. Und als weiteres würde ich sagen, wer gerade Kinder bekommen hat, für den lohnt es sich auch, zu einer Rentenberaterin zu gehen oder zum Rentenberater. Denn hier gibt es auch Möglichkeiten, dass man manche Sachen rausholt, die sich nicht von alleine ergeben. Also in diesen beiden Szenarien würde ich auf jeden Fall raten, eine Rentenberatung in Anspruch zu nehmen.
Neben einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters gibt es aber auch den Vorschlag, so eine Art Korridor zu schaffen, dass man also in einer Altersspanne selbst entscheiden kann, wann man in Rente geht. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
Auf dem Papier finde ich das gut. Mir fehlt allerdings auch hier wieder das psychologische Know-how, um das eigentlich zufriedenstellend zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass das nur in der Theorie funktioniert, aber wir Menschen in der Praxis doch Anker möchten, also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, um planen zu können. Die Regeln, die wir haben, die geben das ja eigentlich schon her, dass man mit diesem Korridor in Rente gehen kann. Und der könnte auch von den Tarifparteien noch besser ausgenutzt werden.
Ja, vielen Dank. Zum Schluss stellen wir allen unseren Gästen immer zwei Fragen. Zum einen, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Da bin ich hin und her gerissen. Gerade habe ich die Einschätzung der Behörde Deutsche Rentenversicherung gelesen zum österlichen Gesetzentwurf von unserem Minister Hubertus Heil, die Erwerbsminderungsrenten für diejenigen pauschal zu erhöhen, bei denen die Rente schon vor 2019 begonnen hat. Und die Rentenversicherung schreibt dazu, dass sie da zur Umsetzung eine Vorlaufzeit von über 2 Jahren für knapp bemessen hält. Also mir fehlt da der behördliche Ehrgeiz. Andererseits wissen wir, dass niedrige Kosten einer langfristigen Geldanlage durch den Zinseszinseffekt den Unterschied ausmachen können.
Die zweite Frage wird jetzt etwas persönlicher. Wir würden gern von Ihnen hören, wie gut sind Sie denn selbst fürs Alter aufgestellt?
Ja, ich bin neugierig, bilde mich weiter, mache Sport, habe Sozialkontakte. Also ich finde, da bin ich ganz gut aufgestellt.
Und was ist die finanzielle Absicherung? Der Rentenberater hat wie der Schuster den schlechtesten leisten oder etwa nicht?
Nein, ich bin da flexibel und insofern auch auf den flexiblen Renteneintritt gut eingestellt.
Ja, recht vielen Dank. Das war eine Menge an Informationen. Da muss man sicher nochmal die eine oder andere Stelle sich nochmal in Ruhe anhören. Recht vielen Dank. Wir hoffen, dass Sie ein bisschen beigetragen haben, dass jeder sich so seinen flexiblen Renteneintritt gestalten kann, wie er das gern möchte. Recht vielen Dank.
Herzlichen Dank.
So, Fabian, was bleibt?
Eine Frage, allerdings nicht an unseren Experten, sondern an dich.
Was willst du denn von mir wissen?
Naja, du bist ja schon ein ganzes Stückchen älter als ich.
Du kannst das Kind ruhig beim Namen nennen. Mir steht das Rentenalter bald bevor.
Und hast du dir schon Gedanken gemacht über den Rentenbeginn?
Habe ich. Und ehrlich gesagt, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, ohne Arbeit zu sein.
Also später in Rente gehen.
Wenn du damit meinst, dass ich mit 66 Jahren und 2 Monaten noch weiter schaffe gehe, wie die Schwaben sagen würden, dann liegst du richtig. Beim Bezug der Rente muss ich nochmal nachdenken, ob ich später damit beginnen und mir die lebenslangen Zuschläge erarbeite oder ob ich zur Rente noch Honorare zuverdiene. Ein paar Jahre zum Nachdenken habe ich ja noch.
Also bei mir ist das Thema ja noch so rund 2 Jahrzehnte weg, aber ich muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, vom einen Tag auf den anderen von 100 auf 0 zu gehen. Also ja, vielleicht werde ich mir da irgendwie einen gleitenden Übergang ausdenken. Auf jeden Fall will ich nicht mit 60 noch Vollzeit arbeiten. Aber keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, erst einmal bleiben wir Ihnen erhalten und hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog
und sorgen für das Alter vor.